Federführend, der Podcast von Zimmermann Editorial.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Federführend, dem Podcast von Zimmermann Editorial. Mein Name ist Lutz Zimmermann, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Zimmermann Editorial.
Und ich bin Caroline Diehl, Redakteurin bei Zimmermann Editorial. Hallo.
Ja, und die Caro und ich, wir sind ganz aufgeregt mit diesem ersten Podcast jetzt. Und wir haben uns etwas ganz Besonderes für den ersten Podcast ausgesucht, ein besonderes Thema. Wir wollen nämlich einen Podcast über Podcasts machen. Alle Welt redet von Clubhouse, aber wir reden nicht von Clubhouse, wir reden von Podcasts.
Wir sind einfach nicht dabei.
Wir sind einfach nicht dabei.
Nicht cool genug für Clubhouse.
Ich habe mich angemeldet, eine ehemalige Kollegin hat mich reingelassen. Ich habe ihr schon gesagt, ich hatte mich gefühlt bei Clubhouse wie damals, als 18-, 19-Jähriger vor der Disco und ich komme nicht rein. Und dann endlich habe ich du musst ein nettes, junges Mädel dabei haben und dann kommst du rein in den Club. Und so ist es mir bei Clubhouse gegangen.
Ah, das ist ein Gefühl, was man eigentlich definitiv überwunden haben will.
Genau so ist es. Ja, ich habe es überwunden und ja, wir müssen es zugeben, wir sind nicht so richtig dabei bei Clubhouse. Ne?
Nee, aber ich kann damit leben.
Ja, bei Podcasts sind wir aber dabei. Vor allen Dingen eben auch bei Podcasts für die interne Kommunikation, worüber wir heute reden wollen, weil wir glauben, dass das einfach ein super Medium ist für den Deep Dive, für ernsthaften Content. Podcasts leben davon, dass die Menschen zuhören. Und deswegen glauben wir, das ist ein wunderbares Format, was es zu fördern gilt in der internen Kommunikation. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und du, Caro, hast dich im Vorfeld ja schon intensiv mit der Geschichte von Podcasts auch auseinandergesetzt.
Ja, als wir am Anfang darüber geredet hatten, dass wir gerne einen Podcast über Podcasts machen wollen, hattest du mir erzählt, dass du so das Gefühl hattest, vor 10 Jahren gab es schon mal so einen Boom und der ist dann irgendwie ins Nichts veräppt.
Ja, stimmt das denn?
Tatsächlich muss man ein bisschen weiter ausholen sogar noch und noch weiter zurückgehen, so etwa rund 20 Jahre.
Oh, okay.
Der Ursprung, du bist aber nicht ganz falsch mit deiner Einschätzung, komm ich noch zu. Wir müssen, um so zu den ersten Podcasts zu gehen, 20 Jahre zurück, Anfang der 2000er Jahre in die USA. Und es gab da zwei technische Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass es überhaupt erstmal sowas wie Podcasts geben konnte. Das heißt, zum einen gab es ein neues Format, was es ermöglicht hat, Audios online hochzuladen und vor allem zu abonnieren. RSS heißt das, Riverside Summary. Und zum anderen wurden MP3-Player auf den Markt geworfen. Und zwar vor allem bekannt ja dann der iPod von Apple, der kam 2001 auf den Markt. Hätte also heute 20-jähriges Jubiläum, wenn es nicht eigentlich auch schon wieder irgendwie eine tote Technik wäre und weiterentwickelt.
Wahnsinn.
Ja, so schnell geht's.
Irre.
Und der ganze Trend von dem Podcast wurde am Anfang erstmal auch getragen von der Tech-Szene. Und das war damals auch dementsprechend ein Thema für viele erste Podcasts. Einer der Podcasts so der ersten Stunde, oder es gilt so ein bisschen als der erste Podcast überhaupt, lässt sich bestimmt auch wieder drüber streiten. Ne? Gibt es ja immer Leute, die dann anderes behaupten. Aber mit einer der ersten war auf jeden Fall Daily Source Code vom MTV-Moderator Adam Curry. Der hatte eben auch so ein Techie-Thema, sag ich mal.
Mhm.
Und damit gab es dann immer mehr Podcasts und so richtig groß wurde es eigentlich 2005 in den USA. Podcast war Word of the Year 2005 und Apple hat in ihre iTunes-Mediathek auch Podcasts integriert. Das heißt, damit gab es dann auch die erste Podcast-Bibliothek und Plattform, wo man gezielt suchen konnte nach Podcasts zu verschiedenen Themen. Und mit so ein paar Jahren Verzögerung, so wie das immer ist mit Entwicklungen, die über den großen Teich schwappen, kam es dann auch irgendwann nach Deutschland. Und das ist so das, was du angesprochen hattest. Das war dann nämlich um 2008, 2009 rum, dass Podcasts auch in Deutschland ein Ding geworden sind. Allerdings auch nicht so lange, denn der Hype verschwindet mit dem Aufkommen von den Musikstreaming-Diensten wie Spotify und Napster. Die hatten nämlich so erstmal Podcasts gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, dieses ganze Podcast-Ding ist erstmal so ein bisschen in Vergessenheit geraten und hat erst im Laufe der letzten 2-3 Jahre wieder richtig Schwung aufgenommen, als nämlich die Streamingdienste gesagt haben, aha, scheinen die Leute ja doch vielleicht ganz interessant zu finden, kann man was mit machen, kann man Geld mitmachen und sich dem Podcast gewidmet haben und auch traditionelle Medienhäuser seitdem Podcasts gezielt nutzen und Produktionsfirmen entstanden sind, die zum Teil sehr aufwendig produzierte Podcasts sogar veröffentlichen. Das hat das Ganze so ein bisschen professionalisiert. Und laut einer Bitkom-Studie hören auch inzwischen tatsächlich ein Drittel aller Deutschen regelmäßig Podcasts.
Das ist eine Menge.
Ja, finde ich schon auch. Und tatsächlich auch nicht nur junge Leute, sondern durchweg ziemlich verteilt in der Bevölkerung.
Ja, die Frage ist sicher, was heißt da immer regelmäßig? Aber trotzdem haben sich Podcasts auf jeden Fall absolut etabliert in der Medienlandschaft. Und damit ist natürlich auch klar, dass das für die Unternehmenskommunikation schnell zu einem Riesenthema wurde. Mittlerweile auch da schon eigentlich schon fast unüberschaubar, die Masse an Podcasts, die es gibt in der Unternehmenskommunikation, weil natürlich viele Unternehmen erkannt haben, das ist echt ein Medium für Substanz und für Hintergrund. Das eignet sich zum Deep Dive vor allen Dingen, das ist jedenfalls so mein Blick ein bisschen drauf, als Gegenstück zu doch sehr oft sehr kurzatmigen digitalen Medien, die sich einfach schneller versenden. Und der Podcast in vielen Fällen, wenn es jetzt nicht so irgendwie so ein Laber-Witz-Podcast ist, widmet sich ja gerne intensiv und auch mal eine halbe oder eine Stunde lang irgendwie sehr fokussiert einem Thema.
Genau. Das, was du ansprichst mit dem Deep Dive und so als Gegenstück zum kurzatmigen digitalen Medien oder zum Teil kurzatmigen digitalen Medien, ist ein Vorteil sicherlich. Und was ich vor allem auch noch sehe, ist, dass es ein Medium ist, was nochmal eine ganz andere Art von Nähe herstellen kann und auch Persönlichkeit transportiert. Ja. Also man muss da vor allem auch ein bisschen breiter denken als nur den Interview-Podcast, denke ich, weil das ist ja so das Format, was einem, glaube ich, als erstes in den Kopf kommt. Das ist das klassische Format. Aber es gibt ja natürlich auch noch Reportagen und Feature. Und auch da kann es auch sehr schnell eben sehr persönlich werden, wenn man die Menschen auch in ihrer Umgebung zeigt und so oder hört. Ja. Zeigt natürlich nicht. Und Menschen mit ihrer eigenen Stimme zu Wort kommen lassen, hat nochmal so den Charme, dass dadurch auch einfach Emotionen transportiert werden können und Menschen sehr authentisch präsentiert werden, weil die Stimme natürlich auch einen großen Teil von der eigenen Persönlichkeit ausmacht und Nähe erzeugt. In dem Sinne, dass zum Beispiel ja auch den Eindruck, den wir von einer Person haben, der hängt ja auch sehr stark von der Stimme ab. Also bis zu 40% sagt man oder sagen Studien, sind abhängig davon, ob ich eine Person sympathisch finde oder nicht, wie ich ihre Stimme finde, ja, wie man ihre Stimme bei mir ankommt. Und Stimme, das sieht man auch am Wort ja schon so ein bisschen, erzeugt Stimmung. Stimmung, ne, gleicher Wortstamm. Das heißt, ich kann schon nicht nur den Inhalt transportieren über dieses Audioformat, sondern schon mit meiner Stimme auch eine Stimmung dazugeben, ein Gefühl der Person vermitteln, auch über die Art und Weise, wie ich Sachen zum Beispiel sage. Das darf man auch definitiv nicht unterschätzen in so einem Podcast.
Ja, klar. Ich meine, das kennt man ja auch aus abseits vom Podcast, aus dem täglichen Leben, wenn man mit Menschen irgendwie telefoniert und wie sympathisch ein Lachen am Telefon auch wirken kann. Und ich weiß von Callcentern zum Beispiel, da werden die Leute ja auch immer dazu angeregt, wenn sie mit Kunden sprechen, dass sie dabei lächeln, weil sich dann die Stimme verändert und sympathischer anhört. Und das ist natürlich genau das, was auch in der Unternehmenskommunikation eine echte Wirkung erzielen kann. Hier leisten Podcasts einfach etwas, was andere Formate, die einfach nur mit Text und Bild arbeiten, nicht leisten können. Im Text versuchen wir uns ja auch manchmal mit irgendwelchen blöden Einschüben zu helfen, wenn dann einer im Interview lacht und man schreibt dann Klammer auf, lacht, Klammer zu, aber man sieht es eben nicht, wie er oder sie lacht und man hört es eben auch nicht. Das ist natürlich andererseits auch etwas, über das man sich bewusst sein muss, wenn man Themen und Protagonisten aussucht, irgendwie für so einen Podcast. Ich will diesen Kanal ja auch vor allen Dingen wegen seiner Stärken einfach einsetzen. Und das ist etwas, was heutzutage ja immer wieder irgendwo falsch gemacht wird. Man bläst einfach Inhalte über alle möglichen Kanäle, ohne zu gucken, für welchen Kanal eignet sich dieser Inhalt eigentlich am besten. Und bei Podcasts muss ich mir schon genau darüber im Klaren sein, was kann dieser Kanal und was kann er eigentlich nicht, und ihn dann auch entsprechend einsetzen. Das mache ich bei anderen Kanälen ja auch. Ich mache eine Fotoreportage zum Beispiel, die mache ich dann, wenn ich auch genug Fotos habe und wenn das auch starke Fotos sind, sonst funktioniert die Fotoreportage nicht. Und der Podcast wiederum, der macht eben wenig Sinn, wenn ich darin mit Protagonisten zum Beispiel arbeite, die sich nicht trauen, sich zu versprechen oder die es eben eher gewohnt sind, vom Blatt abzulesen. Mhm. Ich kann das nur mit Menschen machen, die kein Problem damit haben, ihre Stimme selbst zu hören und einfach mal so daherzureden und auch auf Fragen zu antworten, auf die sie sich vielleicht nicht vorbereitet haben. Und ich glaube, das zeigt sich ja auch an den erfolgreichsten Formaten der Podcasts, die wirklich erfolgreich, wenn man sich so die Hitlisten anguckt, das sind ja die sogenannten Conversational Podcasts, wo sich
Laber-Podcasts
oder wie wir sagen,
die
sogenannten Laber-Podcasts, Fest und Flauschig, Gemischtes Hack und wie sie alle heißen, diese ja oftmals ja doch sehr, sehr langen und sehr lockeren Gespräche zwischen zwei Menschen, die sich einfach ein Thema geben. Vielleicht bereiten sie sich auch ein bisschen vor, aber im Grunde quatschen sie halt einfach. Ich muss sagen, ich selbst bin kein großer Fan davon. Ich habe auch einfach nicht die Zeit, irgendwie mir einfach mal so eine Stunde Gelaber irgendwie anzuhören. Aber trotzdem, das sind erfolgreiche Formate, weil sie eben authentisch sind. Ich weiß, authentisch ist so ein gewisses Unwort, aber sie sind authentisch, das ist ein Real Talk. Und das mögen die Menschen. Die Frage ist, wir wollen ja heute reden über Podcasts in der internen Kommunikation. Funktioniert das da? Und da muss man natürlich schon ehrlich auch sein, Authentizität ist im Unternehmen nicht jedermanns Sache. Also ich kann mit einem Manager sicher authentisch über Fußball sprechen, wenn der Bayern- oder Köln-Fan ist. Da hat er auch kein Problem mit, dann einfach mal so drauf loszureden. Wenn ich mich mit dieser Top-Führungskraft aber über ein Effizienz- oder Sparprogramm unterhalte oder sogar Jobabbau oder über eine Branchenkrise, dann wird es vielleicht schwieriger und dann ist der gar nicht mehr so locker und authentisch. Und dann ist der Podcast im Zweifel das falsche Format. Ich muss mir also sehr genau überlegen, zu welchen Themen ich den Podcast mache und wen ich dazu einlade. Die Gefahr ist, dass das eben ansonsten kein lockerer Podcast ist, der von seinen Stärken lebt, von der Authentizität und dem lockeren Gespräch, sondern es wird dann eben sehr schnell zu einem geskripteten und zu einem hölzernen Gespräch. Und dann ist eben der Vorteil des Mediums dahin. Und dann ist es das falsche Medium.
Genau, also es ist so ein bisschen dieses Ding, dass man sich vielleicht lieber den soften Themen zuwendet und nicht so sehr
diesen, möglicherweise, ja,
diesen sehr harten Themen, so Werte des Unternehmens zum Beispiel oder sowas, wäre vielleicht was, wo man gut drüber reden könnte oder eben so Geschichten aus dem Unternehmen erzählen. Ich denke, wenn man aber auch weggeht von dieser Idee wieder mit dem Interview-Podcast, dass sich da auch nochmal ganz neue Wege auftun, weil man natürlich nicht immer an dieses Format des Interviews gebunden ist, sondern auch in einem Unternehmenspodcast durchaus überlegen kann, ja, können wir denn nicht vielleicht auch ein gutes Feature dazu machen oder schon eine Art Radioshow gestalten mit verschiedenen Beiträgen, die man gut zusammenschneidet, O-Töne einspielt. Da ergeben sich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten. Und das ist oft auch gar nicht so viel mehr Aufwand vielleicht, als man am Anfang so denkt. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht erstmal abschreckend ist für ein Unternehmen, so okay, da muss man dann vielleicht irgendwie wieder länger produzieren, mehr Geld reinstecken, Leute irgendwo hinschicken. Aber das kann sich eben durchaus auch lohnen, weil es eben nochmal eine ganz andere Atmosphäre schafft und ein ganz anderes Bild gibt von einer Geschichte oder sich einfach ganz anders eine Geschichte erzählen lässt. Also, dass man wirklich vielleicht auch mal einen reportagigeren Podcast macht, zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Also bin ich absoluter Fan von und ich empfehle mal wieder auf, ich weiß nicht, was hören wir hier, WDR3 oder so, in anderen Bundesländern sind es andere Radiosender, mal wieder in so ein Hörspiel reinzuhören. Mhm. Wenn man Regen oder Donner hört oder andere Geräusche und einfach an sich selbst zu erleben, welche Kraft so ein Audioformat entwickeln kann Und ich finde das irgendwie super spannend. Und das kann mindestens genauso spannend sein wie ein ordentlich gemachter Film, wenn man die Möglichkeit dieses Audioformats voll ausnutzt und eben ja weit hinweg geht, wie du sagst, Caro, über das Interviewformat. Häufig wird es ja in Unternehmen noch reduzierter genutzt, dass sich einfach jemand vors Mikrofon setzt und einfach was erzählt und das als ein Podcast bezeichnet, was es ja de facto dann nicht ist. Also da kann ich nur unterstreichen, was du sagst. Es kostet wenig Geld, Podcasts weiterzuentwickeln Richtung spannender Audio-Reportage-Formaten. Und dann kann das echt ein Kanal für Storytelling Deluxe werden.
Man sieht das dann natürlich auch schon manchmal in der Unternehmenskommunikation, aber meistens eher in externeren Projekten. Zum Beispiel, wenn man sich da mal auch so ein bisschen durchklicken will, inspirieren lassen will, ein ganz toller Podcast, der quasi wie so eine Art Blockbuster schon unter den Podcast ist, ist von der Lufthansa Group Backup. Das ist wirklich wie ein Science-Fiction, wie ein Science-Fiction-Hörspiel, wo du richtig eintauchst. Also man ist dann auch wirklich, also ich bin dann auch wirklich weg, ja, wenn ich mir das anhöre. Oder Die Zukunft ist elektrisch von Audi ist auch ein sehr gut gemachtes Feature, wo eben viel dann auch mit Klängen gearbeitet wird, die vom Auto kommen, da holt da mal ein Motor auf oder man hört, wie diese Elektroautos klingen, was ja auch erstmal so ein ganz neuer, abgefahrener Ton ist irgendwie. Da kann man sich tatsächlich auch ganz gut was abschauen, aber das ist dann natürlich schade, wenn das nur für so externe Projekte genutzt wird und man nicht auch weiterdenkt und sowas für die interne Kommunikation.
Ja, das ist wirklich sehr schade und das ist ein Leid, das wir ja schon oft und gerne leiden, dass für die externe Kommunikation da deutlich mehr Geld ausgegeben wird als für die interne. Klar, bei so einem Automobilkonzern ist das nachzuvollziehen, der da im Marketing natürlich richtig was bewegen muss. Aber es wäre natürlich schön, wenn man diese Möglichkeiten auch zumindest ansatzweise für die interne Kommunikation nutzen würde. Wir möchten auf jeden Fall werben dafür, Podcasts in der internen Kommunikation stärker einzusetzen. Drei Gründe sprechen auf jeden Fall dafür. Einmal, neben allen schnellen und digitalen Formaten kann ich hier ein Format etablieren, bei dem jeder weiß, hier geht es dem Thema auf dem Grund. Und bei dem man davon ausgehen kann, dass derjenige, der zuhört, auch wirklich zuhört. Das weiß man ja auch aus Studien, dass die Menschen bei Podcasts wirklich hinhören und den Inhalt auch aufnehmen. Das Zweite, ich kann hier Raum schaffen für Menschliches und für Emotionales. Und das Dritte, es ist ein wirklich günstiges Format, was ich relativ einfach bespielen kann. Trotzdem, das beobachten wir eben auch, klappt es noch nicht überall. In einigen Unternehmen sind es technische, sind es organisatorische Aspekte, die davon abhalten, Podcasts einzusetzen. Man hat Respekt vor dem Medium, man hat Respekt davor, vor dem Mikrofon zu sitzen und reinzusprechen, wenn das Rotlicht blinkt. Manchmal passiert es aber auch, dass man sich rantraut, es dann aber zu schnell macht, ohne ein echtes Konzept. Und das geht natürlich nicht, denn das gilt beim Podcast wie für jeden anderen Kanal der Unternehmenskommunikation auch. Es braucht ein echtes strategisches Konzept, um einen ordentlichen Podcast auf die Beine zu stellen. Man muss sich darüber klar sein, wen man damit im Unternehmen erreichen will, was man mit dem Podcast erreichen will, immer in Abgrenzung zu den anderen Kanälen, die man hier eh schon hat. Welche Ressourcen habe ich für so einen Podcast? Denn er funktioniert natürlich nur dann, wenn ich ihn auch regelmäßig spiele. Und eine Frage, die oftmals gar nicht beantwortet wird, wie vermarkte ich diesen Podcast? Also wie schaffe ich, dass dieser Kanal auch wirklich Land gewinnt, dass er die Leute wirklich erreicht? Also es sind irgendwie viele, viele Fragen. Und über solche Fragen haben wir gesprochen mit Thorsten Bastian, ein Kollege von uns aus einer anderen Agentur, einem echten Podcast-Pionier, mit dem wir schon länger zusammengearbeitet haben.
Ja, Thorsten Bastian ist Experte für Online-Marketing und Marketing-Kommunikation. Er hatte eben 17 Jahre lang seine eigene Agentur dafür, ist jetzt letztes Jahr bei der Werbeagentur Necom eingestiegen und hat schon sehr lange eine Leidenschaft für Podcasts. Er hat die schon vor 20 Jahren entdeckt, also tatsächlich mit dem Aufkommen des Podcasts, wenn man so will. Seit 2,5 Jahren hat er seinen eigenen Podcast, die Agentur Sprechstunde. Und in etwa genauso lang berät er auch Kunden bei ihren Podcast-Projekten. Und mein ganz persönlicher Held ist Thorsten Bastian, vor allem, weil er mal im PR-Team der No Angels gearbeitet hat. Und jetzt muss ich mich outen, ich war großer No Angels-Fan, als ich in der Grundschule war. Es ist mir nicht unangenehm, ich stehe dazu. Deswegen, fand ich super. Cooler Typ.
Thorsten, ich erinnere mich an unser erstes Gespräch über Podcasts. Das fand ich damals relativ frustrierend, weil du erzählt hast, dass ungefähr die Hälfte aller Podcast-Unternehmen, die du in Unternehmen begleitest, scheitern. Was natürlich nicht heißt, dass es an dir liegt, sondern eher an den Unternehmen. Aber woran liegt das, dass so eine hohe Zahl an Podcast-Projekten in Unternehmen scheitern? Was wird da über- oder unterschätzt? Ist das vielleicht einfach dieser Live-Talk, der für viele Unternehmen einfach nicht gemacht ist? Oder was sind deine Erfahrungen?
Das ist schon mal nett, Lutz, dass du sagst, dass es nicht an mir liegt.
Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Dass es tatsächlich so ist. Also wenn sich jetzt bei allen Hörern irgendwie die Zahlen damit nicht decken, dann müssen wir nochmal schauen, wie wir das bewerten. Aber ich glaube, die meisten scheitern tatsächlich an ihrer eigenen Perfektion und an dem, was sie sich von ihrem Podcast qualitativ erwarten und ich glaube auch qualitativ von dem erwarten, was sie zu sagen haben. Also es gibt sehr viele meiner begleitenden Personen, die dann tatsächlich den Anspruch haben, dass sie sich kein einziges Mal versprechen dürfen, kein einziges Mal eine längere Sprachpause haben dürfen, kein drin haben wollen. Und dann wird es irgendwann natürlich schwierig, wenn du versuchst, eine Viertelstunde oder halbe Stunde Podcast aufzunehmen und das perfekt vortragen möchtest. Also die meisten scheitern wirklich an ihrer eigenen Perfektion.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Podcast-Projekt mit meinem Unternehmen starte, wie setze ich dann das Projekt am besten auf, dass ich von vornherein schon mal ganz gut sagen kann, so wird das auch was? Was würdest du da sagen?
Also wir sind im Jahr 2020 oder 2021 leider in der Position, wo es sehr, sehr viele auch deutschsprachige Podcasts gibt. Und ich glaube, du musst erstmal herausfinden, wie du dich positionierst und für was du stehst. Das heißt, du musst ganz genau überlegen, in welche Nische du reingehst und diese Nische auch nicht allzu breit setzen. Also gerade wenn wir über Business-Podcasts sprechen, dann ist es wichtig, da wirklich Stellung zu beziehen und sich seine eigene Nische zu suchen, weil sonst wirst du irgendwann sehr, sehr frustriert werden, weil ein zweites Fest und Flauschig oder wie sie auch alle heißen in den Top-Podcast-Charts, die dann wirklich mehrere Millionen Abrufe pro Monat haben oder pro Folge, das wirst du so wahrscheinlich nicht erreichen. Also ich glaube, das würde dann da zusätzlich noch zu dem eigenen Perfektionismus eben für Frustration sorgen. Das heißt, erstmal überlegen, was sind meine Themen, wofür stehe ich und was ist auch das Ziel meines Podcasts. Und dann eben ganz, ganz schnell auch wirklich mehrere Folgen schon mal vorbereiten. Und ich würde vor der ersten Veröffentlichung tatsächlich schon so 10 Folgen geplant haben. Und optimal wäre es, wenn man am ersten Tag, wenn man die erste Folge veröffentlicht, das ist ja sehr oft entweder die erste Folge tatsächlich, dass man schon einen ganz normalen Podcast-Episode veröffentlicht oder es ist so eine Episode 0, also eine Vorstellung, was will ich mit meinem Podcast, wer bin ich, so eine Art, ich sag mal Vorstellungsgespräch virtuell. Wenn ich das veröffentliche, sollte ich eigentlich parallel gleich 4 andere Folgen mit veröffentlichen. Weil wenn ihr bei der ersten Episode 5 Episoden direkt mit online stellt, werdet ihr viel, viel schneller in die Sichtbarkeit kommen. Und dann ist es durchaus möglich, mit einem neuen Format entsprechend auch in den Spotify, iTunes und was auch immer Charts hochgerankt zu werden.
Okay, uns interessiert das natürlich vor allen Dingen, interessiert das Thema Podcasts für die interne Kommunikation, die heute noch irgendwie deutlich seltener sind als die für die externe Kommunikation. Aber ich glaube, das sind trotzdem wahrscheinlich Tipps, die genauso auf die interne Kommunikation einzahlen, die du gerade genannt hast.
Ne? Absolut, absolut. Wenn du da eben auch 5 Episoden direkt online stellst, haben die Kollegen eben auch die Motivation, da noch reinzuhören, lernen das Podcast-Format besser kennen, als sie es vielleicht mit einer Folge könnten und können dann eben auch eher entscheiden, ist das was für mich, was ich dauerhaft nutzen möchte oder nicht, ne?
Ich wollte nochmal irgendwie auf deinen ersten Punkt kurz zurückkommen, Thorsten. Du sprachst ja eben so von dieser Erwartungshaltung, der Qualitätserwartung, die viele haben. Und die sind dann einfach nicht zufrieden, weil da ein Versprecher ist oder sonst irgendwas. Mhm. Sind das die Qualitätserwartungen der Kommunikatoren, also derjenigen, die die Podcasts machen? Oder hören sich das dann irgendwelche Vorstände an, also die Probeläufe, und sagen, nee, so geht das nicht, wir müssen das viel professioneller machen. Also wer ist das, der diese überbordende Erwartungshaltung hat?
Also in den meisten Fällen sind das die Produzenten selber, diejenigen, die im Unternehmen verantwortlich sind. Und ich habe es bislang noch nie gehört, dass jemand aus der höheren Führungsebene gesagt hat, das wird jetzt unseren Qualitätsansprüchen nicht gerecht, ja. Klar, wir hatten auch schon mal für einen Musikverlag entsprechend eine Podcast-Anfrage. Gerade wenn ich es dann natürlich mit audiophilen Zuhörern zu tun habe, die 5.000 Euro für ihre Stereoanlage ausgeben und 3.000 Euro Kopfhörer nutzen, um den Podcast zu hören, sollte ich vielleicht schon ein bisschen eher darauf achten, was ich tue. Aber wenn es wirklich ein interner Podcast ist oder eben auch ein externer Podcast, der jetzt nicht von einem, sag ich mal, Musikverlag, Tonstudio oder sowas kommt, dann haben die Leute da tatsächlich keine allzu hohen Erwartungen. Man darf nicht vergessen, dass ein sehr, sehr hoher Prozentsatz der Podcast-Hörer die Podcasts unterwegs konsumiert. Das heißt, entweder über Kopfhörer in der Bahn oder über die eigene Anlage im Auto. Da hast du so viele Nebengeräusche, dass du da keine Studioqualität brauchst und normales Sprechverhalten, auch mal mit einer Frage, mit einem Nachdenken, einem oder so, wirkt ja viel, viel natürlicher und führt eher dazu, dass man länger zuhört. Also ich kann mich an meine Uni-Zeit erinnern, da gab es immer so Doktoranden und neue und auch teilweise ältere Professoren, die tatsächlich einfach 90 Minuten vorgelesen haben. Das klang alles perfekt, hat aber kein Mensch zugehört. Ja, weil die sich wirklich ein Buch genommen haben und vorgelesen haben. Und ich glaube, das ist halt auch manchmal dann dieser Perfektion geschuldet, dass die Leute sich 3-DIN-A4 Seiten ausdrucken und das dann versuchen vorzulesen, möglichst fehlerfrei. Und das ist meiner Meinung nach nicht der Sinn und Zweck eines Podcasts.
Was bedeutet das dann auch für die technische Ausstattung, die man so als Unternehmen mitbringen muss, um guten Podcast zu machen?
Also wir nehmen jetzt ja gerade aufgrund von Corona tatsächlich auch virtuell auf und haben alle einfach nur ein Headset. Das funktioniert in der Regel auch. Also ich brauche eigentlich einen Rechner, der das Ganze aufzeichnet und brauche meiner Meinung nach vernünftige Mikrofone. Das reicht aber tatsächlich schon, das Mikrofon im Smartphone zu nutzen teilweise. Die Produktionsbedingungen sind da echt mit Steigerung der Technik viel, viel besser geworden. Vielleicht nicht äquivalent zu Videoproduktion. Ich kenne jetzt Video- und Filmemacher, die jetzt zum Beispiel auf den neuesten Smartphones irgendwie schon ihre ganzen Filme produzieren. Und ähnlich ist es eben auch mit Audio. Also du brauchst wenig Ausstattung eigentlich.
Thorsten, ich würde gerne mal auf das Thema Community zu sprechen kommen. So ein Podcast, dem geht es ja im Grunde wie jedem anderen Medium auch, wie jedem Mitarbeitermagazin oder jedem Newsletter, der muss sich erstmal eine Community aufbauen. Was sind deine Erfahrungen? Wie lange dauert das, bis man wirklich eine signifikante Community hat? Also nicht nur 20, 30 Leute, die seinen Podcast hören, sondern ja, so viel, dass es auch die Macher wirklich zufriedenstellt. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch Erfahrungen in der internen Kommunikation hast. Mhm. Mein Gefühl wäre, dass wenn man für die interne Kommunikation einen Podcast aufsetzt, dass man es da etwas leichter hat, als wenn man für externen Podcast produziert.
Absolut. In der internen Kommunikation wirst du alleine dadurch, dass du ja wahrscheinlich auch interne Themen hast, die sehr, sehr viel spitzer in die Zielgruppe reingehen, eine schnellere Verbreitung haben. Und selbst wenn du nicht 100% der Mitarbeiter erreichst, was du wahrscheinlich nie erreichen wirst, bist du dann vielleicht trotzdem in der Kaffeeküche das Thema des Tages oder so. Also man erreicht ja dann indirekt auch noch mehr Leute, als man das selber immer vielleicht denkt oder das in den Zahlen sieht. Weil derjenige, der es dann hört, vielleicht wirklich in der Mittagspause mit einem Kollegen darüber spricht oder so. Ich glaube, du musst den Leuten aber trotzdem eben Zeit geben, dich kennenzulernen. Und deswegen auch der Tipp, wirklich am Anfang mehrere Episoden auf einmal hochzuladen, weil das eben genau diese Anfangsschwierigkeiten schon mal sehr, sehr viel stärker verkürzt. Sonst würde ich sagen, bei einem internen Podcast 3 bis 4 Monate, bei einem Podcast, den du irgendwie auf eine offizielle Plattform hochlädst und der sich wirklich an ein breites Publikum richtet, kann das schon mal gut und gerne 1-2 Jahre sogar dauern, bis sich da signifikant Zahlen verändern.
Na. Da muss man dann schon ordentlich Sitzfleisch mitbringen.
Da musst du Geduld haben, ja. Also ich bin ja irgendwie aus dem Online-Marketing, komme ich ja auch noch, und aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung ist es vergleichbar mit Suchmaschinenoptimierung. Es kann von heute auf morgen den riesen Push geben, dass du mega sichtbar bist. Es kann aber auch lange Zeit einfach stetig konstant nach oben gehen. Es hängt natürlich auch damit zusammen, was du für Themen hast und ob du vielleicht gerade an den richtigen Multiplikator kommst, der in seinem Podcast vielleicht deinen Podcast empfiehlt. Oder ob du es schaffst, natürlich als Gast in andere Podcasts zu kommen. Ne? Das funktioniert auch ganz gut, dass man, wenn man startet und wirklich mit einem öffentlichen Podcast unterwegs ist, bei einem internen wird es wenig Sinn machen, dass man sich gegenseitig zum Beispiel als Interviewpartner einlädt, dann könnt ihr ganz schnell eben auch von der Reichweite eures anderen Gastgebers vielleicht profitieren.
Hast du das auch schon erlebt, dass Unternehmen Podcast-Projekte, sag mal, aufgesetzt haben, dann sind die ersten Folgen erschienen und dann haben sie es zu früh abgebrochen, weil sich die Community eben noch nicht schnell genug aufgebaut haben, also dass die einfach nicht lange genug durchgehalten haben?
Ganz oft, also ganz, ganz oft. Das Dramatischste war tatsächlich mal für einen großen deutschen Verband, ich darf jetzt nicht sagen was, aber es ist ein gewerblicher Verband, wo sehr, sehr viele Betriebe Mitglied sind und so weiter und so fort. Die haben tatsächlich nach der 2. Podcast-Folge aufgegeben, also in Woche 3, weil sie dann nur Zugriffszahlen von ca. 500 hatten.
Oh, was nicht so schlecht ist für einen
was
Anfang.
Was ich auch echt gut fand eigentlich, aber ja, das war nicht genügend und man hatte dann tatsächlich ab Folge 2 mit so 10.000 Abonnenten gerechnet und ich habe immer gesagt, das wird nicht funktionieren, Leute. Eure Zuhörer brauchen auch Zeit, sich an euch zu gewöhnen. Das muss sich rumsprechen. Ihr müsst auch online natürlich erstmal sichtbar werden. Ihr müsst in den entsprechenden Verzeichnissen erscheinen. Das ist völlig unrealistisch. Aber ja, es war tatsächlich mit 500 Hörern oder 500 Abonnenten waren das damals schon. Also 500 Leute, die gesagt haben, mich interessiert das. Wenn eine neue Folge kommt, möchte ich benachrichtigt werden. War das der größte Misserfolg dieses Verbands aller Zeiten.
Oh.
Also da sieht man dann auch, wie die Leute unterschiedlich sind bei der eigenen Einordnung von Erfolg oder Misserfolg.
Wir würden uns freuen über 500.
Definitiv.
Ja, ist ja sicher eine Frage der Vermarktung des Podcasts auch. Und die Frage jetzt für uns, wenn wir über Podcasts der internen Kommunikation sprechen, wie kriegt man die Mitarbeiter dazu, neben all dem, was die schon bekommen, und die kriegen ja eine Flut von Newslettern, eine Flut von E-Mails, Videocasts, Mitarbeitermagazine und was sonst noch alles, wie kriegt man sie dazu, dass die nebenbei, womöglich auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause, auch noch einen Podcast hören? Dieses Vermarktungsprojekt ist ein eigenes Projekt neben dem Podcast, oder Thorsten, wie siehst du das?
Das ist ein eigenes Projekt und da ist es auch egal, ob du intern oder externen Podcast hast, das ist wirklich ein eigenes Projekt und das sollte man auch nicht unterschätzen, was das bedeutet. Ne? Also was natürlich immer hilft, ist, wenn du sagst, der Podcast ist das Nachfolgeangebot zu unserem, ich sag mal, Mitarbeitermagazin oder statt des internen Newsletters, also du ersetzt mit dem Podcast ein anderes Medium, was vielleicht schon ganz gut lief, da musst du natürlich aber auch den Mut haben, das zu tun und den Mitarbeitern dann ganz klar kommunizieren, warum haben sie jetzt einen Mehrwert, dass sie den Podcast bekommen, beispielsweise mehr Informationen, unterhaltsamer, was auch immer. Sie können es auf der Bahnfahrt, beim Autofahren hören. Den Newsletter sollten Sie im Idealfall vielleicht nicht beim Autofahren lesen. Ne? Also im Grunde genommen auch da wieder den Mehrwert schaffen und vielleicht auch gerade bei einem internen Podcast dem Mitarbeiter kommunizieren, dass er eine Erleichterung dadurch hat, dass er schneller an Infos kommt, besser an Infos kommt, wie auch immer. Ne? Aber bei der Vermarktung geben die meisten zu wenig Gas. Also was wir zum Beispiel gemacht haben mit unserem Agentur-Podcast, ich habe von Folge 1 an in meine E-Mail-Signatur direkt ein großes Banner reingemacht. Hören Sie doch mal unseren Podcast. Und war überrascht, wie viele Kunden tatsächlich nach 1-2 Monaten regelmäßig schon unseren Podcast gehört haben, die wirklich nur über die E-Mail-Signatur gekommen sind. Und das ist 2 Minuten Arbeit, diesen Banner da einzubinden, und es kostet nichts. Und mit jeder E-Mail, die du raussendest, machst du Werbung für dein Format. Ne?
Hast du denn jetzt zum Abschluss noch ein paar Best-Practice-Beispiele, die du mitgeben möchtest?
Best-Practice in welchem Bereich? Also
tatsächlich Unternehmenspodcasts.
Also ich würde tatsächlich eben hingehen und versuchen, mir wirklich zu überlegen, welchen Mehrwert kann ich meinen Mitarbeitern bieten in Sachen Podcast, mit was kann ich denen das Leben erleichtern. Und es gibt interne Podcasts, die sehr, sehr gut funktionieren. Meistens kriegt man da aber halt wenig Einblick oder in meiner Position darf wenig darüber reden. Aber am besten funktionieren sie wirklich, wenn sie ein bestehendes Format ergänzen oder ersetzen sogar und tatsächlich unterhaltsam präsentiert werden. Also da darf man nicht unterschätzen, wie groß da auch die Erwartungshaltung hinsichtlich Unterhaltsamkeit, Entertainment ist. Deswegen finde ich es auch nicht weiter schlimm, wenn er nicht perfekt moderiert ist. Ne? Und er nicht nur Daten, Fakten und Zahlen aufbereitet, sondern vielleicht auch tatsächlich ein paar interne ausplaudert. Wie auch immer, also die Mischung macht es auch da tatsächlich.
Ein Wort zur Länge vielleicht noch, Thorsten? 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten?
Hängt immer davon ab. Es gibt Podcast-Hörer, die hören gerne 3 Stunden Podcasts. Also wer sich da interessiert, kann gerne mal auch in einen Podcast reinhören. Hotel Matze beispielsweise, der interviewt immer sehr, sehr spannende Persönlichkeiten, teilweise bekannte Persönlichkeiten, teilweise weniger bekannte. Da ist dann so ein Interview mit Campino gerne mal 3 Stunden lang. Für einen internen Podcast würde ich sagen 10 bis 20 Minuten maximal. Weil man ja immer noch dran denken muss, dass es ja eigentlich ein Arbeitskanal ist, ein Werkzeug quasi, um Dinge zu kommunizieren, die im Unternehmen sind. Und da würde ich es nicht überbeanspruchen. In einem Interview hätte ich jetzt auch kein Problem, da mehrere Stunden zuzuhören, wenn der Interviewpartner spannend ist. Ne?
Okay, letzte Frage. Was ist so dein All-Time-Favorite? Ohne welchen Podcast möchtest du nicht mehr sein?
Also ich finde tatsächlich Hotel Matze sehr, sehr spannend, weil es sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind, mal Unternehmer, mal Prominente, die in den meisten Fällen auch was zu sagen haben. Und ja, höre ich sehr, sehr gerne.
Super, vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank für die Einladung. Toi, toi, toi mit dem Podcast.
Dankeschön.
Ja Mensch, Caro, jetzt hat Herr Thorsten gar nichts über die No Angels erzählt.
Ich werde ihn dann nochmal bei Gelegenheit länger zu ausquetschen. Er hat mir auf jeden Fall schon ein Foto geschickt.
Das ist aber schön. Ja, ich habe übrigens nachgeguckt. Es war kein Scherz. Diese Hotel-Matze-Nummer mit Campino hat 3 Stunden und 24 Minuten gedauert. Und das würde ich dann jetzt auch nochmal als Learning festhalten. Für einen Podcast in der internen Kommunikation ist das definitiv zu lang. 3 Stunden 24. Aber einen anderen Aspekt darf man nicht unterschätzen, den der Thorsten nannte, Podcasts. Das ist nicht immer, aber sehr oft eben auch Unterhaltung. Oder das ist zumindest eine Erwartungshaltung der Leute, die Podcasts hören. Die wollen schon irgendwie was erfahren. Die haben ein Wissensinteresse an irgendetwas. Aber sie mögen auch nicht zuhören, irgendwie, wenn es allzu steif ist. Sondern sie wollen schon einer lockeren Unterhaltung irgendwie lauschen. Und wir haben es ja schon vor dem Interview mit Thorsten gesagt, das ist eben bei allen Medien wichtig. Man muss die Erwartungshaltung bedienen, die mit einem bestimmten Format verbunden ist. Und bei einem Podcast ist das eben eine gewisse Lockerheit.
Ja, ich denke, wir können auf jeden Fall ein paar gute Tipps mitnehmen aus dem Interview mit Thorsten. Und wir haben die Tipps, die wir vorher schon besprochen hatten und seine Tipps auch nochmal zusammengefasst. Und die findet ihr dann in einem Beitrag in unserem Blog auf www.zimmermanneditorial.de in unserem Magazin. Da gibt es auch eine Liste von Corporate Podcasts, die man sich mal anhören kann, wo man sich nochmal ein bisschen Inspiration suchen kann und einfach verschiedene Formate durchhören kann. Und viele Beiträge sonst noch so rund um die interne Kommunikation gibt es auch auf unserer Themenseite contentgallery.de. Ihr könnt uns da auch gerne Kommentare hinterlassen auf unserer Homepage, wenn ihr uns noch was zu sagen habt, wenn ihr Anregungen habt, worüber wir auch mal sprechen könnten. Immer her damit.
Ja, das würde uns sehr freuen. Und das war's damit mit unserer Premiere von Federführend. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, erzählt es uns. Folgt uns bei Spotify, teilt uns über eure Kanäle, meldet euch gern, wenn ihr schöne Ideen und Anregungen für uns habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut.